Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon ist Dirk Müller. Einen schönen guten Abend. Die Aktienrente soll jetzt kommen. Wird das ausreichen, um die Milliardenlöcher zu stopfen, die in den kommenden Jahren, in den kommenden Jahrzehnten vorausgesagt werden? Nach einem langen Hin und Her hat sich die Ampelkoalition darauf geeinigt, Staatsgelder in einem Kapitalfonds anzulegen. Hören wir den Arbeitsminister.
Richtig ist, dass wir Sicherheit für alle Generationen schaffen müssen, weil sich alle auf die Rente verlassen können. Und deshalb ist es richtig, dass wir das Rentenniveau stabil halten. Und klar ist auch, das muss finanziert werden aus der Gesellschaft, aus Beiträgen, aus Steuern. Und wir treffen auch Vorsorge mit dem Generationenkapital, dass die Beiträge nicht zu stark steigen. Das ist Kern des Ganzen. Und wenn ich das sagen darf, damit ist auch übrigens klar, dass es keine Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters gibt. Denn es ist wichtig, dass sich alle Generationen darauf verlassen können. Nicht nur die Großeltern, die Rentner von heute, sondern vor allen Dingen die Arbeitnehmer und auch die Jüngeren.
Eine klare Ansage von Hubertus Heil. Was bringt aber die Aktienrente? Dazu gleich mehr hier im Deutschlandfunk. Unsere weiteren Themen: Sollen die ukrainischen Streitkräfte westliche Waffen für einen Angriff auf Ziele in Russland einsetzen dürfen? Über diese Frage wird heftig gerungen in Deutschland und in Europa. Wahlen in Südafrika. Der regierende ANC zum ersten Mal seit dem Ende der Apartheid. Wird er seine Mehrheit verlieren? Auch darüber berichten wir ausführlich. Rechtsruck der Tories, die britischen Konservativen und die Folgen des Brexits, das ist Thema in unserem Hintergrund hier im Deutschlandfunk in gut 30 Minuten zu unserem ersten Thema jetzt. Die Ukraine verliert den Krieg. Dieses Szenario wird bei Militär- und Sicherheitsexperten immer häufiger in Betracht gezogen. Was wären die Konsequenzen? Was bedeutet das für Europa? So bringen westliche Politiker immer häufiger die Forderung ins Spiel, dass die Ukraine mit Waffen aus Europa oder auch aus den USA Ziele in Russland selbst angreifen dürfen sollte. Die Amerikaner winken erst einmal ab. Emmanuel Macron zeigt sich offen und Olaf Scholz gibt sich eher nebulös, wie Kritiker sagen. Was passiert nun mit den Waffenlieferungen und vor allem, was passiert mit den Waffenoptionen? Frank Capellan berichtet.
Es ist ein bekanntes Ritual. Steffen Hebestreit windet sich, um die Beweggründe seines Kanzlers zu erklären. Immer wieder haken die Journalisten in der Bundespressekonferenz nach. Sollten westliche Waffen auch genutzt werden dürfen, um Ziele auf russischem Territorium anzugreifen? Der Regierungssprecher versucht es mit einem Appell an die Medienvertreter.
Ich versuche ja ein letztes Mal, Sie zum Mitdenken anzuregen, im Rahmen des mir Möglichen. Man muss ja auch den nächsten Schritt auch nochmal sehen, was nutzt eine solche Debatte?
Zum wiederholten Male verweist Hebestreit auf vertrauliche Vereinbarungen, in denen geregelt ist, was mit deutschen Waffen getan werden darf und was nicht. Olaf Scholz allerdings hatte gestern Abend für Verwirrung gesorgt, weil er den Eindruck erweckte, ähnlich wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron für eine Lockerung von Restriktionen gegenüber der ukrainischen Armee zu sein.
Die Ukraine hat völkerrechtlich alle Möglichkeiten für das, was sie tut. Das muss man ausdrücklich sagen. Sie ist angegriffen und darf sich verteidigen. Da finde ich das schon merkwürdig, wenn einige Diskussionen führen, dass sie sich nicht verteidigen dürfte.
Ganz so merkwürdig ist die Debatte allerdings nicht. Überliefert ist ein Zitat des Kanzlers aus dem vergangenen Jahr. Damals hatte Scholz erklärt, es ist ganz klar, dass die Waffen, die geliefert werden, nur auf ukrainischem Gebiet eingesetzt werden dürfen. Hat sich also an dieser Haltung etwas verändert?
Das kann ich so nicht off the top of my head sagen, weil ich nicht genau weiß, wann sowohl die Vereinbarungen getroffen wurden, als auch wann genau im Mai letzten Jahres oder so dieses Zitat stammt. Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass wir über Tatsachen sprechen. Das ist ja viel sinnvoller, als wenn wir über Hypothetisches reden.
Denn die von Deutschland gelieferten Systeme, so Hebestreit, hätten eben gar nicht die Reichweite, um Ziele weit auf russischem Boden angreifen zu können. Ungeachtet dessen hatte Frankreichs Präsident Macron gestern auf Schloss Meseberg dafür geworben, der Ukraine mehr Freiheiten beim Einsatz westlicher Waffen zu geben.
Ich denke, man sollte der Ukraine diese Erlaubnis geben. Das wäre keine Eskalation, denn Russland organisiert sich auf diese Weise.
Völkerrechtlich ist das gedeckt. Das räumt nun auch Scholz ein. Wir müssen weiterhin alles tun, um die Ukraine militärisch zu unterstützen, wo es nur geht, betont auch sein Vizekanzler.
Und gleichzeitig werden wir immer verhindern, dass Deutschland Kriegspartei wird.
So Robert Habeck von den Grünen.
Das ist eine dynamische Situation. Immer wieder entlang von Waffengattungen oder neuen Forderungen muss man entlang dieser klaren Linie neu gewichten. Das werden wir auch tun. Aber es tut der Debatte nicht gut, wenn alle ihre spontane Meinung in Mikrofone bellen. Ich werde das jedenfalls nicht tun. Es ist besser, dass die Regierungen, es sind ja verschiedene Akteure, die jetzt miteinander reden müssen, erst einmal eine gemeinsame Meinungsbildung vornehmen.
Eine andere Vertreterin der Ampel hat allerdings nur noch wenig Verständnis für diese Zurückhaltung. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Spitzenkandidatin bei der Europawahl, rechnet heute gnadenlos mit dem Kanzler ab. Nach 3 Jahren stelle ich fest, dass er geradezu autistische Züge hat, meint die Liberale gegenüber der neuen Osnabrücker Zeitung. Das betrifft auch sein Unvermögen, den Bürgern sein Handeln zu erklären, betont die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Man erreicht ihn nicht, weil er ein krasser Rechthaber ist.
Informationen von Frank Capellan. Monatelang hat dieser Streit gedauert, wie so oft, wenn die Ampelkoalition versucht, politische Pläne, politische Vorhaben umzusetzen. Nun hat das Kabinett dann doch grünes Licht gegeben. Ein Kapitalfonds soll mit Milliardenzuschüssen aufgebaut werden, um das Rentensystem langfristig zu stabilisieren, abzusichern. Die Kritik an diesem Konzept ist bereits jetzt massiv. Volker Fintermer dazu aus Berlin.
Es war vor allem die FDP, die beim Rentenpaket 2 über Wochen auf der Bremse stand, weil man die Verabschiedung noch an weitere Einsparmaßnahmen im Haushalt koppeln wollte. Wo und wie das geschehen ist, darüber gibt es noch keine genauen Auskünfte. Aber das Rentenpaket selbst, das eine Festschreibung des Rentenniveaus bei 48% bis zum Jahr 2039 vorsieht und das zur Finanzierung neben steigenden Beiträgen auch den Aufbau eines Kapitalstocks am Aktienmarkt ermöglicht, um darüber zumindest die Zuschüsse des Bundes zu entlasten, wurde heute ohne eine Änderung im Bundeskabinett verabschiedet. Doch FDP-Fraktionschef Christian Dürr machte am Morgen im Berliner Inforadio klar, dass das nur ein Zwischenschritt in einer fortwährenden Rentendebatte bleiben wird.
Wir sollten auch in Zukunft über Weiteres nachdenken. Wieso diese starren Debatten 63, 67? Die Lebensentwürfe sind extrem unterschiedlich. Und ich darf auf Schweden verweisen, die haben den Renteneintritt flexibilisiert. Darüber sollten wir auch in Deutschland nachdenken.
Allein das Generationenkapital, also der Aufbau eines staatlichen Kapitalstocks von 200 Milliarden Euro, der ab Mitte des kommenden Jahrzehnts 10 Milliarden pro Jahr als Zinsertrag abwerfen soll, begrüßen die Liberalen als einen deutlichen Fortschritt. Arbeitsminister Hubertus Heil hat dagegen einen ganz anderen Blick auf die Reform. Ihm geht es um die Verlässlichkeit der gesetzlichen Rente und ein angemessenes Rentenniveau.
Wir wollen als Bundesregierung, dass weiterhin die Renten den Löhnen folgen. Wenn wir das nicht tun, wenn wir das Rentenniveau nicht sichern, dann entkoppeln wir die Kaufkraft der Rentnerinnen und Rentner von den Löhnen. Wenn Sie sich einmal das in Ostdeutschland angucken, wo 90% der Beschäftigten allein auf die gesetzliche Rente angewiesen sind. Sie haben keine Betriebsrenten und nichts anderes. Es ist eine Frage, ob wir Altersarmut vermeiden und deshalb sichern wir auch das Rentenniveau.
So Heil am Morgen im ZDF. Das aber geht zwangsläufig mit steigenden Beiträgen einher. Die würden in den kommenden Jahren auch im bestehenden System auf über 21% anwachsen. Durch das höhere Rentenniveau steigen die Beiträge trotz des Generationenkapitals jetzt auf über 22%. Die Arbeitgeber sprechen bereits vom teuersten Rentenpaket aller Zeiten.
Dieses Rentenpaket ist ein dicker politischer Fehler. Die jüngere Generation muss dafür höhere Rentenversicherungsbeiträge bezahlen. Das ist unfair und ungerecht,
erklärt BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter gegenüber dem Deutschlandfunk. Aber für die Sozialdemokraten in der Ampel bleibt die Sicherung des Rentenniveaus die zentrale Botschaft der Reform, zumal man mit der guten Lage auf dem Arbeitsmarkt dafür auch eine wesentliche Voraussetzung geschaffen habe, betont die SPD-Vorsitzende Saskia Esken am Morgen im Deutschlandfunk.
Es geht zum einen um Leistungsgerechtigkeit für die heutigen Rentnerinnen und Rentner und eben auch für die künftigen. Und dazu gehören auch die Beitragszahler, auch die Jüngeren heute. Und wir haben es ja geschafft, den Trend auf dem Arbeitsmarkt zu drehen. Auch heute noch steigt die Beschäftigung weiter an. Und das zeigt mir ganz deutlich, dass wir eine gute Grundlage haben, auch für eine stabile Rente in der Zukunft.
Allein das bleibt für die Liberalen nicht hinreichend. Deshalb betont Finanzminister Christian Lindner in Welt TV,
also das Rentenpaket 2 ist gewissermaßen der Vorläufer des Rentenpakets 3. das baldmöglichst kommen muss. Und da geht es dann um den individualisierten Renteneintritt statt abschlagsfreier Rente mit 63. Da geht es um die Rentenformel, da geht es um Anreize für längeres Arbeiten. Und das muss kommen.
Doch wann sich die Ampelkoalition da auf weitere Maßnahmen verständigen kann, ist im Moment noch offen.
Volker Findhammer berichtete. Der Krieg im Nahen Osten ist seit Monaten nahezu permanent auf der Tagesordnung der Vereinten Nationen in New York. Die UN erhöht jetzt noch einmal den Druck auf Benjamin Netanyahu, aber auch auf die Hamas. Die Forderung an beide Seiten liegt auf der Hand. Kehrt zurück an den Verhandlungstisch. Mehr dazu von Antje Passenheim.
Alle Parteien im Gaza-Konflikt müssten in bester Absicht an den Verhandlungstisch zurückkehren, drängte Tor Wennesland im UN-Sicherheitsrat. Der Sonderkoordinator für den Nahost-Friedensprozess sprach von unvorstellbaren Verhältnissen, unter denen die Zivilbevölkerung dort ausharre. Mit der fortschreitenden israelischen Offensive in Rafah nehmen Leid sowie Chaos und Gesetzlosigkeit von Tag zu Tag zu. Erst vor wenigen Stunden sei eine Helferstation des UN-Palästinenserhilfswerks geplündert worden. Wennesland warnte vor einer neuen Vertreibungswelle der palästinensischen Bevölkerung. Er warnte auch vor einem regionalen Flächenbrand, wenn ihm nicht bald durch einen Waffenstillstand Einhalt geboten werde. Eine entsprechende Resolution ist bei den Vereinten Nationen im Umlauf. Algerien hat sie eingebracht. Der Sicherheitsrat soll möglichst noch diese Woche darüber abstimmen. Fraglich ist jedoch, ob die USA als Israels Schutzmacht die Resolution mittragen würden, anstatt sie durch ein Veto zu blocken.
Aus New York, Antje Passenheim. Südafrika, das Land am Kap. Der Tourismus dort boomt weiterhin. Seit vielen Jahren ist das schon. Das ist eine der wenigen positiven Nachrichten aus dem reichsten Land des afrikanischen Kontinents. Denn die Wirtschaft liegt da nieder, die Arbeitslosigkeit ist extrem hoch, das politische System ist in vielen Teilen korrupt, die Kriminalität nimmt immer weiter zu. Und der seit Nelson Mandela regierende ANC, er könnte diesmal bei den Wahlen erstmals die Macht verlieren. Und das wäre gut so, sagen viele Beobachter. Eindrücke von Stefan Überbach.
Vor vielen Wahllokalen haben sich lange Schlangen gebildet. Gespannte Erwartung liegt in der Luft. Ein bisschen ist es so wie bei der ersten freien und demokratischen Wahl vor 30 Jahren. Damals wie jetzt geht es um sehr viel. Falls der regierende afrikanische Nationalkongress ANC nach 30 Jahren Alleinherrschaft, wie von den Umfragen vorhergesagt, tatsächlich die absolute Mehrheit verliert, steht das Land vor einer Zeitenwende. Staatspräsident und ANC-Chef Cyril Ramaphosa ist zum Wählen nach Soweto gekommen, in seine Heimatgemeinde Chiavelo, und verbreitet demonstrativ Zuversicht. Die Menschen Südafrikas werden dem ANC eine klare Mehrheit geben. Daran habe ich in meinem Kopf und meinem Denken nicht den geringsten Zweifel. Viele Wählerinnen und Wähler hoffen dagegen auf einen politischen Wandel. Vor allem die jungen Leute wünschen sich angesichts von Wirtschaftskrise, Kriminalität und Armut von ihrer Regierung bessere Bildung, mehr Sicherheit und neue Arbeitsplätze. Erstwählerin Sibusi Siwe will Politiker ins Amt bringen, die den Menschen Jobs verschaffen.
I believe that by voting we can make that difference because we have the power to put the people in position of power to give us the jobs.
Auch die ständigen Stromausfälle, die Wasserkrise, die Korruption und die steigenden Lebenshaltungskosten machen den Menschen das Leben schwer. Viele trauen dem ANC die Lösung der Probleme nicht mehr zu. Wir brauchen einen Wechsel. Alles wird teurer. Es muss jemand her, der dieses Land wieder in Ordnung bringt, findet Hussein Mullah.
Things are getting expensive. Corruption, theft. We need someone that can really take control and fix this country.
Knapp 28 der 42 Millionen Wahlberechtigten haben sich für die Abstimmung registriert. Etwas mehr als vor 5 Jahren. Und das Ergebnis ist so ungewiss wie noch nie. Bei so manchem liegen die Nerven blank. Am Wochenende hatte Staatschef Ramaphosa in einer Rede zur Lage der Nation die Erfolge seiner Regierung aufgezählt und damit die Opposition auf die Palme gebracht. Die spricht von verbotener Wahlwerbung auf Staatskosten und verlangt, dass die unabhängige Wahlkommission das ANC-Ergebnis um einen Prozentpunkt kürzt. Der Präsident weist die Vorwürfe zurück.
The administration is coming to an end.
Unsere Regierung geht zu Ende und ich wollte den Menschen in Südafrika deutlich machen, dass sie bei dieser Wahl die Partei wählen können, die sie wollen. Wir haben gemeinsam sehr viel Arbeit geleistet, um dieses Land voranzubringen und ich habe sehr bewusst gesagt, dass ich mit dem Wir alle Südafrikaner meine. Die aktuellen Umfragen sagen dem ANC eine schwere Schlappe voraus. Auch John Steenhuisen, der Chef der größten Oppositionspartei, der Democratic Alliance, geht davon aus, dass die Alleinherrschaft der ehemaligen Mandela-Partei nach dieser Wahl Geschichte ist. Keine Partei wird die absolute Mehrheit holen. Zum ersten Mal seit 30 Jahren gibt es die Chance auf einen Wechsel. Bei dieser Wahl ist alles möglich. Bislang läuft die Abstimmung größtenteils störungsfrei, von kleineren Zwischenfällen abgesehen. Nicht alle Wahllokale hatten pünktlich geöffnet. Außerdem wurden einzelne Wählerinnen und Wähler abgewiesen, weil sie sich nicht vorab hatten registrieren lassen. Andere waren im falschen Stimmbezirk. Auch die befürchtete Gewalt ist weitgehend ausgeblieben. Nur in der Nordwestprovinz feuerten die Sicherheitskräfte mit Gummigeschossen auf Demonstranten. Es gab Verletzte und einige Festnahmen. Um für einen geregelten Ablauf der Wahl zu sorgen, hatten die Behörden tausende Polizisten mobilisiert, auch die Armee war im Einsatz. Die große Mehrheit der Wähler ist froh, dass sie von ihrem demokratischen Recht in einer friedlichen Atmosphäre Gebrauch machen kann.
The main thing that forced me to vote, we want a better life.
Ich gehe zur Wahl, weil ich ein besseres Leben will, sagt dieser Mann. So wie er dürfen in Südafrika gerade viele denken.
Aus Kapstadt Eindrücke von Stefan Überbach. Die Niederlande rückt nach rechts. Das war der mehrheitliche Tenor in den Medien des Nachbarlandes nach dem Wahlsieg von Geert Wilders. Nach vielen Wochen der Rückschläge und auch der Zurückweisungen hat es Geert Wilders nun doch geschafft, eine mögliche Regierung aus vier Parteien zusammenzubringen. Was noch offen war bis zuletzt, das war der Posten des Premierministers. Auch dieser ist jetzt gefunden. Es ist der ehemalige Chef des Geheimdienstes. Und wie heißt er gleich? Aus Den Haag berichtet Ludger Kacmircek.
Dick Schroof, das sei ein ehemaliger Fußballer, vermuten die Passanten in der Rotterdamer Innenstadt. Oder ein Schauspieler, vielleicht auch ein altgedienter General. Nur wenige können mit dem Namen tatsächlich etwas anfangen. Ein weitestgehend Unbekannter soll also Premier der Niederlande werden. Erste Annäherungsversuche in der Fußgängerzone. Er sieht recht sympathisch aus, das ist schon mal gut für einen Premier. Er hat reichlich Erfahrung in anderen Dingen, aber nicht in der Politik. Das wird ihm vielleicht noch leid tun. Ja, er kommt freundlich rüber, aber die Erfahrung lehrt, dass die meisten Politiker nicht halten, was sie versprechen. Er muss es noch beweisen. Dick Schroof muss beweisen, dass er tatsächlich ein Premier für alle Niederländer sein kann, so wie er es bei seiner Nominierung durch die vier Koalitionsparteien in Den Haag versprochen hat. In meiner Funktion als Ministerpräsident kann ich sowohl in der Politik als auch in der Gesellschaft Menschen verbinden. Das ist für mich ein Wert an sich. Und vor uns liegt ein ambitioniertes Koalitionspapier mit Herausforderungen, die wir jetzt angehen müssen. Wir müssen die Zuwanderung in den Griff kriegen, den Menschen Existenzsicherheit bieten und internationale Sicherheit herstellen. Deshalb stehe ich hier.
Die internationale Sicherheit. Das ist, warum ich hier stehe.
Die Themen Zuwanderung und Sicherheit gehören seit fast 30 Jahren zum Portfolio des Den Haager Spitzenbeamten. Dick Schroof war Chef des Nachrichten- und Sicherheitsdienstes, Leiter der Einwanderungsbehörde und Chefkoordinator im Kampf gegen den Terrorismus. Aktuell ist er der höchste Beamte im Justizministerium. Der 67-Jährige gilt als konservativer Law and Order-Mann. Seine Partei, die sozialdemokratische PVDA, hat er bereits vor Jahren verlassen. Dass er parteilos ist, sei einer von vielen Punkten, die für Schroof als Premier sprechen, meint Dylan Jeselges, die für die konservativ-liberale VVD am Koalitionstisch sitzt. Er kennt sich unglaublich gut aus, nicht nur in puncto Sicherheit, sondern auch in Krisensituationen und bei großen Herausforderungen. Er bewahrt die Ruhe und bringt Menschen mit unterschiedlichen Ideen und Meinungen an einen Tisch. Er steht über den Parteien, denn er kommt nicht aus der Politik. Schroof ist in einem Dorf unweit von Amsterdam aufgewachsen und hat in der Grenzstadt Nimwegen ehemaligen Städtebau studiert. Nun soll er die rechteste Regierung in der Geschichte des Landes führen. Nicht nur für die meisten Wähler eine echte Überraschung. Als ich nach dieser Funktion gefragt wurde, habe ich auch nicht gedacht, dass ich jetzt hier stehen würde. Ich war also auch überrascht und habe deshalb intensiv darüber nachgedacht und mit meiner Freundin und meinen beiden erwachsenen Kindern lange darüber gesprochen. Und dann habe ich Ja gesagt. Schroff soll eine sogenannte außerparlamentarische Regierung anführen. Im Kabinett sitzen dann nicht nur Politiker, sondern auch parteilose Männer und Frauen mit Expertise. Die Distanz zwischen den Abgeordneten im Parlament und der Regierung wird dadurch größer sein als bisher. Die vier Koalitionsparteien wollen damit die Unabhängigkeit der Parlamentarier stärken. Bis Ende Juni soll das neue Kabinett stehen. Namen von Ministern und Staatssekretären sind bislang nicht bekannt. Die künftige Rechtsregierung der Niederlande besteht aus der rechtspopulistischen Freiheitspartei von Geert Wilders, der konservativ-liberalen VVD, der Bauernpartei und dem rechtskonservativen NSC des früheren Christdemokraten Pieter Omtzigt.
Ludger Kaczmierczak war das. Noch einmal nach Berlin zurück ins Kabinett. Ein weiteres Thema stand dort neben der Rente auf der Tagesordnung. Die umstrittene Speicherung von CO2 unter der Erde. Das Ganze firmiert unter der Bezeichnung CCS. Gelagert werden soll das Kohlendioxid vor allem unter der Nordsee. Es geht um CO2-Kontingente, die vor allem in der Schwerindustrie anfallen. Mehr dazu von Ann-Kathrin Büsker.
Der Meeresboden soll künftig zur Lagerstätte werden für CO2 aus deutschen Industrieprozessen. Bisher war die Speicherung von Kohlenstoff verboten. Die heute vom Bundeskabinett beschlossene Novelle des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes soll es möglich machen, ausdrücklich aber nicht an Land, sondern lediglich vor der Küste und gerne auch im Ausland. Allerdings nur CO2 aus bestimmten Prozessen, das unterstrich der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck nach der heutigen Kabinettssitzung.
Dieses Gesetz adressiert vor allem die Bereiche, die nicht oder nur schwer anders klimaneutral gemacht werden können, vor allem die Zementindustrie.
Es geht um die sogenannten unvermeidbaren Emissionen, für die keine emissionsfreien Alternativen bestehen. Auch der Weltklimarat hält die Kohlenstoffspeicherung in diesen Bereichen für notwendig, um klimaneutral zu werden. Er warnt jedoch vor dem Einsatz im Energiesektor. Genau dieser soll aber in Deutschland möglich werden für Erdgas.
Verboten ist die Abscheidung und der Transport von CO2 nur für Kohlekraftwerke. Insofern ist es richtig, dass Gaskraftwerke nicht unter dieses Verbot fallen.
So Robert Habeck. Staatlich gefördert werde die Speicherung aber nur bei unvermeidbaren Emissionen. Und im Zweifelsfall sei es besser, ein Erdgaskraftwerk mit Abscheidungstechnologie zu betreiben, als die Emissionen in die Atmosphäre abzugeben. Umweltorganisationen kritisieren dies scharf. So warnt German Watch vor möglichen fossilen Lock-in-Effekten, also dass fossile Infrastruktur so dauerhaft etabliert bleibt. Denn die CO2-Abscheidung an Kraftwerken erfordere hohe Anfangsinvestitionen, die sich für die Betreiber nur lohnten, wenn sie langfristig Erdgas verstromen können. De facto wird das sogenannte CCS bisher kaum angewendet, weil es energieintensiv und daher teuer ist. Der BUND fürchtet durch die geplante Verpressung im Meeresboden unkalkulierbare Folgen für marines Leben. Der Wirtschaftsminister hält die Sorgen für unbegründet und betont insgesamt für die wirtschafts- wie klimapolitische Strategie:
Klimapragmatismus, das ist das Gebot der Stunde.
Das Bundeskabinett hat darüber hinaus heute ein Gesetz zur Beschleunigung des Ausbaus von Wasserstoffinfrastruktur auf den Weg gebracht. Terminals, Pipelines, Produktionsanlagen, all das wird als im öffentlichen Interesse liegend definiert, um eine schnellere Umsetzung zu ermöglichen.
CCS soll politisch möglich gemacht werden, Ann-Kathrin Büsker berichtete. Geld überweisen, Wohnungseinrichtungen konfigurieren oder Autozulassungen auf den Weg bringen, all das ist inzwischen online möglich. Aber wählen, das geht in Deutschland noch nicht digital, auch nicht bei den bevorstehenden Europawahlen. Ganz anders ist das in Estland. E-Voting ist dort längst etabliert. Mehr dazu von Julia Weschenbach.
Wählen im Internet? Was in Deutschland noch unmöglich scheint, ist in Estland schon lange normal. Bei den letzten Parlamentswahlen stimmte sogar mehr als die Hälfte der Estinnen und Esten online ab. Datenschutzbedenken? Fehlanzeige. Zumindest bei denen, die wir auf der Straße befragt haben. Ich halte es für zuverlässig und vertraue dem System sogar mehr. Denn so kann sich schließlich niemand verzählen. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache, denn so können auch die Menschen an den Wahlen teilnehmen, die nicht die Möglichkeit haben, in die Wahllokale zu gehen. Zum ersten Mal konnten die Estinnen und Esten schon 2005 online abstimmen, eine Art Testballon bei Lokalwahlen. Später machten die Menschen auch bei Parlaments- und Europawahlen ihr Kreuzchen online. Dazu müssten die Wahlberechtigten zunächst eine Software auf dem Computer herunterladen, erklärt Arne Koidmej, Direktor des staatlichen Wahlamtes. Der Wähler identifiziert sich dann entweder mit der estnischen ID-Karte oder der mobilen ID, trifft seine Auswahl, unterzeichnet sie erneut mit der ID-Karte und überträgt dann die verschlüsselte Stimme an den Abstimmungsserver. Für die Estinnen und Esten sei das längst nichts Besonderes mehr. Wer sich technisch nicht fit fühlt, kann weiter ins Wahllokal gehen. Doch das sind in Estland immer weniger. Das Vertrauen in die Behörden sei dabei groß, sagt der Forscher Mikkel Solvak von der Universität in Tartu. Die Menschen sehen es nicht notwendigerweise als eine zusätzliche Bedrohung ihrer Privatsphäre. Digital zu wählen ist für sie auch nichts anderes als Gesundheitsdaten im Internet einzusehen oder Finanzen oder Steuern über das Internet zu regeln. Wenn es Kritik gibt, dann daran, dass eine Wahl online schwieriger zu beobachten ist, also zu gucken, ob alles korrekt nach den Regeln abläuft. Die Verteilung der Stimmen habe sich durch das E-Voting nicht groß verändert, sondern nur die Art, wie die Menschen wählen, sagt der Experte. Vor allem für Estinnen und Esten, die im Ausland leben oder während der Wahl im Urlaub sind, macht die Online-Abstimmung die Teilnahme leichter. Insgesamt hat sich die Hoffnung, dass sie mehr Menschen zum Wählen motivieren könnte, aber nicht erfüllt. Das will die Regierung ändern. Gerade hat das estnische Parlament ein Gesetz verabschiedet, das das Abstimmen per Handy-App möglich macht. Forscher Solvak erklärt, es ist so designt, dass es die jüngsten Wählerinnen und Wähler anlocken soll. Denn wir haben leider feststellen müssen, dass die nicht abstimmen. Für die Europawahl kommt die Gesetzänderung aber zu spät. Bis die App zum Einsatz kommen kann, muss sie noch ganz genau auf ihre Sicherheit geprüft werden. Gerade in diesen Zeiten, wo Cyberangriffe zunehmen. Bisher, so heißt es in Estland, habe es bei den Online-Wahlen zum Glück keine größeren Pannen oder Zwischenfälle gegeben.
Informationen von Julia Weschenbach. Europa und die künstliche Intelligenz, ausgerechnet der Rechnungshof der EU, stellt dem Kontinent katastrophale Noten aus. Viel zu wenig Investitionen, heißt es da, und viel zu wenig Innovationen. So eben der Tenor. Mehr dazu von Katrin Schmidt.
Europa hinkt bei der künstlichen Intelligenz hinterher. So die deutliche Diagnose der Prüfer am Rechnungshof. Verbunden mit der Warnung, bei dieser Technologie bestehe die Gefahr, dass der Gewinner am Ende alles bekommt. Woran liegt's also? Staatliche Stellen und private Unternehmen nehmen zwar seit 2018 stetig mehr Geld in die Hand, in Summe aber zu wenig, heißt es in dem Bericht. So habe sich die KI-Investitionslücke zwischen den USA und der Europäischen Union zuletzt mehr als verdoppelt. Konkret, die EU liege um über 10 Milliarden Euro zurück. Gerade zielgerichtete KI-Investitionen seien jedoch entscheidend für das Wirtschaftswachstum der kommenden Jahre. Dabei ist das Bild innerhalb der EU aber auch sehr unterschiedlich. Frankreich und Deutschland haben die größten öffentlichen KI-Investitionen angekündigt, während manch andere Länder noch immer keine KI-Strategie haben, so die EU-Rechnungsprüfer. Sie fordern deshalb mehr Koordination von der EU-Kommission. Die verweist jetzt auf die jüngsten konkreten Schritte. Noch vor der finalen Zustimmung zum ersten KI-Gesetz weltweit durch die 27 Mitgliedstaaten vor wenigen Wochen hat ein KI-Büro in Brüssel die Arbeit aufgenommen und wurden europäischen Start-ups Supercomputer zur Verfügung gestellt, damit sie ihre vertrauenswürdigen KI-Modelle trainieren können. Und, so ein Kommissionssprecher, ein im Januar beschlossenes KI-Innovationspaket bietet nun weitere 4 Milliarden Euro für generative künstliche Intelligenz an.
Ein Beitrag von Katrin Schmidt, Deutschlandfunk, 18 Uhr und 38 Minuten. Zum Sport, Fußball. Dabei geht es jetzt nur indirekt um die Europameisterschaft, die in 2 Wochen in Deutschland beginnt. Es geht um Hansi Flick. Er war ja auch einmal Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Nun beginnt er ein neues Kapitel beim FC Barcelona. Franka Welz.
Der ehemalige deutsche Nationalcoach Hansi Flick wird neuer Trainer des FC Barcelona. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, erhält Flick einen Vertrag bis Ende Juni 2026. Flicks Verpflichtung ist keine echte Überraschung. Er wurde schon seit Monaten als möglicher Nachfolger von Xavi Hernandez gehandelt. Der hatte im Januar zunächst angekündigt, er wolle nach dem Ende der laufenden Saison zurücktreten. Im April einigten sich Klub und Hernandez dann zunächst doch noch auf eine weitere Zusammenarbeit bis mindestens 2025. Am vergangenen Freitag dann die nächste Wendung. Nach öffentlichen Äußerungen Xavis zur Finanzsituation des FC Barcelona war die Klubführung offenbar so sauer, dass sie ihm die Kündigung aussprach. Nun übernimmt also Hansi Flick. Nach Udo Lattek Anfang der 80er und Hennes Weisweiler Mitte der 70er Jahre wird er der dritte deutsche Coach beim FC Barcelona sein. Mit Bayern München hatte Flick in seiner kurzen Amtszeit von 2019 bis 2021 sieben Titel geholt. Eine ähnliche Erfolgsserie wünscht man sich nun auch beim hochverschuldeten FC Barcelona.
Aus Spanien berichtete Franka Welz. Das war's in den Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Danke fürs Zuhören, danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.